Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Thema des heutigen Sonntags lautet: Jesus verleugnet, verspottet, verhört. Das ist ein Dreiklang der Finsternis. Und das Schreckliche ist, dass dieser Dreiklang der Finsternis gespielt wird, nicht nur von Feinden, sondern auch von Freunden. Und manchmal lebt dieser Dreiklang der Finsternis auch in uns. Und ich habe mich gefragt, wie dagegen der Dreiklang des Lichts genannt werden müsste. Und ich habe gedacht, er lautet so: Jesus, geliebt statt verleugnet, geehrt statt verspottet, gehört statt verhört. Und auch das, denke ich, ist doch zum Glück, Gott sei Dank, zuallermeist in unseren Herzen. Dreiklang der Finsternis, Dreiklang des Lichts. Wir beginnen mit dem ersten Ton oder mit den beiden Tönen, die so gegeneinander gegensätzlich sind. Jesus verleugnet oder geliebt. Ausgerechnet er, Petrus, wird, so könnte man sagen, zum Musiker der Finsternis. In seinen Herzen dringt dieser Ton ein. In dieser Nacht der Finsternis gewinnt auch die Finsternis Macht über das Herz von Petrus. Es wird aber auch die Nacht, in der aus Petrus, dem so einerseits ehrlichen und mutigen Mann und doch dann Finsternis werdenden Mann, aus ihm wird in diesem Augenblick ein wirklicher Jünger im Geist Jesu. Es ist die Nacht, in der sich Petrus wohl noch nie so ohnmächtig, so ratlos erlebt hat, seit dem Tag, als er für Jesus alles verließ und ihm nachfolgte. Diese Nacht veränderte alles. Es ist die Nacht des Scheiterns, des absoluten Scheiterns und der Neugeburt. Es ist die Nacht, in der das Vertrauen in die eigene Stärke stirbt und nur noch eines bleibt: die Gnade Jesu. Es ist die Nacht, in der nur noch eines bleibt: die Fürbitte Jesu, die Jesus ihm wenige Stunden vorher zusprach: ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und damit, mit dieser Fürbitte, wird der Auftrag verbunden: und wenn du dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Es ist in dieser Nacht die Bekehrung vom Vertrauen in die eigene Stärke in das Vertrauen der Gnade. Es ist die Bekehrung vom Selbstvertrauen in Jesus Vertrauen. Erst, und das ist ein, wie soll man sagen, geistliches Gesetz für das Miteinander mit Schwestern und Brüdern, erst nach dem Tod der eigenen Stärke kann ich Schwestern und Brüder stärken. Nicht nur ein bisschen seelisch aufpäppeln, sondern wirklich stärken. Es ist die Nacht, in der ein neuer Ton in sein Herz fällt, der Ton der Liebe Jesu zu ihm und seiner Liebe zu Jesus, die zart aufwächst, zart anfängt zu klingen. Es ist ein Ton aus dem Himmel geboren. Er hatte Jesus versprochen, nachdem Jesus ankündigte, dass er ihn verleugnen würde, er hat versprochen: ich werde mit dir ins Gefängnis und in den Tod gehen. Er ist dann, wie alle anderen Jünger, im Garten Gethsemane eingeschlafen und er sah, wie alle anderen, wie sich Jesus ohne jeden Widerstand gefangen und abführen ließ. Es war total befremdlich, was jetzt passierte. Aber als einziger folgte er ihm. Er versuchte, sein Versprechen zu verwirklichen. Er hatte Mut, sich einer solchen Gefahr auszusetzen. Aber es war, wie sich zeigen sollte, Nachfolger aus eigener Kraft. Er überschätzte seine Möglichkeiten und übersieht seine eigene Versuchbarkeit. Er unterschätzt die eigene Abgründigkeit und die unheimliche Macht des Bösen, der kein Mensch von sich aus gewachsen ist. Kein Mensch. Wenn Sie es bis jetzt noch geglaubt haben, begraben Sie diesen Glauben. Und wir merken, wozu ein Mensch fähig ist, wenn ihn Angst überfällt. Er verrät das Liebste. Ich konnte dem zustimmen, als ich las bei der Vorbereitung, dass jemand schrieb, das Erschütterndste dabei ist nicht diese Verleugnung, sondern wirklich erschütternd ist, was unter der Beteuerung unserer Treue tief verborgen in uns wohnen kann, unbewusst für uns selber und überraschend für andere. Zunächst hatte alles geklappt, er ging heimlich hinterher, er konnte inkognito bleiben, auch noch eine Zeit lang dort in dem Vorplatz, wo der Hohe Rat tagte, doch plötzlich wird er erkannt. Und dann beginnt das traurige Spiel der Jesus- und der Selbstverleugnung. Der Ton der Finsternis wird mächtig. Ich kenne ihn nicht. Ich bin's nicht. Im anderen Evangelium, ich will verflucht sein. Melodie der Finsternis. Nur Lukas beschreibt, dass zwischen den ersten beiden Verleugnungen und der dritten ein Zeitfenster von einer Stunde ist. Was wohl da in Petrus vorging. Kennen Sie diese Zeiten? Zeiten, in denen Sie sich verstrickt haben in Lügen und Ausflüchten und nicht mehr wissen, wie Sie rauskommen? Der Hahnenschrei weckte ihn innerlich auf. Und auch wieder bei Lukas steht dieser Satz, einzig bei Lukas, der obwohl ohne Worte einen neuen Grundton in das Herz von Petrus legt, ins finstere Herz trägt. Es heißt, da wandte sich Jesus um und sah Petrus an. Die Welt steht still. Der Ton der Finsternis muss schweigen. Pause. Und dann fängt er an zu klingen. Der Gnadenton, die Melodie der Liebe. Und es ist das Schöne an Musik, es kann viele Töne gleichzeitig, können viele Töne gleichzeitig gespielt werden. Jesus wendet sich Petrus zu, in dem Augenblick, als Petrus sich von ihm abgewandt hat. Jesus steht zu der Beziehung genau in dem Augenblick, als Petrus eigentlich die Beziehung beendet hat. Ich kenne ihn nicht. Es ist das Ende einer Beziehung. Und Jesus schaut ihn an. Jesus nimmt die Sünde an. Und es passiert noch mehr. Im Blick des Herrn begegnet Petrus sich selbst, seiner dunklen Seite. Im Blick Jesu erkennt er die Größe seines Versagens. Erst dort. Das selbstverschuldete Ende einer Beziehung, auf die er bisher sein Leben aufgebaut hat. Tiefe Beschämung, Schulderkenntnis, Selbsterkenntnis und Jesuserkenntnis. Und doch eine lichtvolle Melodie deswegen, keine Melodie wie bei Judas der finsteren Verzweiflung, denn im Blick Jesu und durch seinen Blick wird Petrus und werden alle Menschen zur Umkehr fähig, denn da ist keine Ablehnung im Blick, keine Verurteilung, kein Siehste, habe ich dir doch gesagt. Das wortlose Ansehen genügt, um Petrus innerlich einen Weg zurückfinden zu lassen, ja noch mehr, um ihn zu verwandeln. Kennen Sie diesen Blick? Jeder kann ihn sehen, sogar in diesem Augenblick. Petrus weint bitterlich. Er hat die Macht des Bösen, sein Versagen erfahren. Das ist wirklich zum Heulen. Aber auch das passierte. Er sah in die Augen dessen, der ihm sagte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich glaube, Petrus wird diesen Blick nie mehr vergessen haben. Er wird zum neuen Grundton seines Lebens. In diesem Augenblick begann das wirkliche Leben mit Jesus. Da blieb nur noch Jesu große Barmherzigkeit. Und da wird eine Vollmacht geboren, die keinen Anhalt in mir hat, mit der man dann Schwestern und Brüder stärken kann. Wer erlebt hat, in mir ist nichts Verlässliches und dennoch angenommen wird, den kann kein Bruder, keine Schwester mehr vom Sockel hauen. Wer einmal dieses Ansehen Jesus erlebt hat, dass ich wirklich angesehen werde und Ansehen bekomme, wird seine Schwestern und Brüder anders sehen. Barmherziger. Von nun an wird er nicht mehr bei anderen nicht mehr an die eigene Kraft appellieren, versuch es doch, du schaffst es und all dieser, ehrlich gesagt, doch Unsinn. Sondern allein wird er sagen, Jesus ist da, suche ihn. Er hat alle Macht. Das ist Mitarbeiterschulung von Jesus an Petrus der besonderen Art. Nach der Auferstehung wird in Jesus entsprechend der dreimaligen Verleugnung dreimal fragen, hast du mich lieb? Und es kommt wie aus der Pistole geschossen, ja, Herr, ich hab dich lieb. Er ist wirklich, oder es hat zumindest angefangen, durchdrungen zu werden von Liebe. Jetzt liebt er Jesus mehr als die eigene Kraft. Petrus war übrigens danach auch kein perfekter Mensch, das wird aus anderen Texten des Neuen Testaments deutlich. Aber er blieb ein Mensch, in der Jesus die Liebe gelegt hat. Der Überlieferung nach wird Petrus später gekreuzigt werden auf eigene Bitte mit dem Kopf nach unten. Das Kreuz stand verkehrt rum. Und er machte es deswegen, weil er sagte, ich will nicht meinem Herrn gleichgestellt werden. Und es wird daran deutlich, er hat Jesus dann nicht mehr aus Angst verleugnet. Jetzt, am Ende seines Lebens, von Neuem geboren, blieb er Jesus treu. Und dann hat er gesagt, ich kenne ihn und ich gehöre zu ihm und ich bin bereit dafür zu sterben. Jesus wurde nicht mehr verleugnet, sondern geliebt. Und Jesus sagt es, nicht ihr habt mich zuerst geliebt, sondern ich euch. Und wer das ein Echo im Herzen hat, wird alles neu. Kommen wir zu den nächsten beiden Tönen des Lichtes und der Finsternis. Jesus verspottet, geehrt. Wir sind noch im Vorhof des Hohen Rates. Der Ort verbindet die Verleugnung Jesu mit der anschließenden Verspottung. Petrus ist weg, aber die Finsternis geblieben. Menschen singen das Lied von Hohn und Spott über Jesus, geboren aus einer Kultur der Verachtung von Menschen und Gott. Die Männer, die Jesus bewachen, karikieren ihn als Prophet mit einem blinden Kuhspiel, verbinden ihm die Augen und sagen, wer hat's gemacht? So erging es schon vielen Propheten und Jesus wusste es vorher. Er hat es selber angekündigt, dreimal seinen Jüngern in den Leidensankündigungen. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird verspottet werden. Es ging seinen Weg. Er ertrug den Spott und behielt sein Herz rein in der Gegenwart des himmlischen Vaters. Von Menschen verspottet, es gibt diesen Spott bis heute, intellektuell und vulgär, gegenüber Gott, auch gegenüber uns manchmal. Das Gegenwort zu Spott ist Anbetung. Dir gebührt die Ehre. Wenn Gott uns die Gnade schenkt, dass wir parallel zum Spott in den Himmel schauen könnten, dann würden wir die Engel parallel zu der Szene vor dem Hohen Rat sehen, die Engel und Heiligen des Alten Bundes, die in tiefer Verehrung des Menschensohnes beten, wahrscheinlich auch beten, halte durch, aber die Grundhaltung ist, er wird geehrt. Der Verleugner Petrus entdeckt gerade parallel diese Melodie des Lichtes inmitten der Finsternis, und derselbe Petrus wird später schreiben in seinem Brief, er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht. Als er verleugnet wurde, leugnete er mich nicht. Und das brachte ihn zur Anbetung. Anbeten, ihn verehren, ist die Fähigkeit zu sehen, wer Jesus wirklich ist. Sie wird im Himmel geboren und wir staunen im Herzen darüber. Und deswegen ist Anbetung so etwas Erfüllendes, weil es über mich hinausgeht und mich verbindet mit dem Schöpfer und Erlöser der ganzen Welt. Und im Himmel ist deswegen ein immerwährender Lobgesang. Und manchmal kann man ihn hören. Hören wir noch auf die letzten beiden Töne von Licht und Finsternis. Jesus verhört oder gehört. Statt auf diesen Jesus zu hören, verhören ihn die Theologen, Mitglieder des Hohen Rates, die theologische geistliche Gerichtsbarkeit. Der Messias, der Sohn Gottes, der Menschensohn steht vor ihnen. Und wir sehen es auf diesem Bild, das hier in der Kirche ist, in dieser Darstellung, so haben wir es dargestellt, lässt Jesus sich die Hände binden und bleibt doch ganz aufrichtig. Die beiden Priester, Theologen, wenn man genauer auf sie schaut, wir haben eine zweite Folie, da sehen wir den einen, wie er nach oben weist und sagt, ich mache es im Namen Gottes, und mit der anderen Hand zeigt er auf Jesus und sagt, und du nicht. Und der andere steht so, die Hände verschränkt, damit auch ja nichts an ihn rankommt. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die besondere Versuchung aller Theologen, Intellektuellen oder einfach nur Besserwisser. Und so ein bisschen was steckt auch leider in uns. Denn wir stehen alle in der Gefahr, Jesus vor unseren geistlichen oder weltanschaulichen Richterstuhl zu stellen, auch vor unserer Lebenserfahrung und vor dem, was wir alle schon so meinen zu wissen aus der Bibel, statt auf ihn zu hören. Es wird heute besonders getarnt, diese Besserwisserei und dieses Verhör in einer, wie ich es erlebe, in unseren Kirchen und theologischen Hochschulen, ich nenne es mal in einer humanistischen Theologie. Jesus, ja, das ist er und darf er sein, der gute Mensch, der uns hilft und Vorbild ist zu einem Gutmenschentum. Aber an einem Punkt werden die so menschenfreundlichen, humanistischen Gelehrten in Hochschulen und Kirchen ganz verbissen ablehnend. Nämlich wenn dieser Jesus sagt, ich musste für dich sterben, für deine Sünden. Und ohne meinen stellvertretenden Tod gibt es für dich auch keine Rettung. Das passt nicht ins Weltbild vom lieben Gott. Wir beobachten zurzeit in Kirchen, und es drängt auch in die frömmsten Gemeinden ein Jesusbild, das sagt, Therapeut darf er sein, aber Erlöser nicht. Es ist ein therapeutisches Gottesbild. Wo eine wirkliche Umkehr, ein wirkliches Sterben und Neubeginn, wie es Petrus erlebt hat, kaum noch erlebt wird. Und dadurch geht Kraft und Vollmacht aus den Kirchen. Der nette Jesus musste sterben, für dich und mich. Er ist mehr als ein Therapeut, er ist Erlöser. Wir vergessen oft die Macht der Finsternis in und um uns. Und meine Erfahrung ist, und ich spreche aus der Erfahrung meines eigenen Herzens, der Weg vom Verhör zum wirklichen Hören ist weiter als der Weg vom Verleugner zum Jesusliebhaber und auch weiter als vom Spötter zum Anbeter. Der intellektuelle und theologische Panzer der Selbstgerechtigkeit ist mit am schwersten zu knacken. Es kostete mich viel, manche theologischen Ansichten über Bord zu werfen und zu sagen, Jesus, ich will noch mal neu auf dich hören. Nicht umsonst sagte Jesus auf ihre Frage, ob der Messias der Sohn Gottes sei, wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir ja doch nicht. Das sagt er zu denen. Ihr glaubt mir ja doch nicht. Das ist etwas ganz Schreckliches, dass Jesus vor einem steht, manchmal auch in Verkündigung, und er eigentlich sagt, wenn ich es euch sage, ihr glaubt mir doch nicht. Jesus steht vor ihnen. Man müsste ja immer meinen, wenn Jesus vor einem steht, dann glaubt man doch. Nein, ich stehe vor euch und ihr glaubt mir nicht. Das ist schrecklich. Wir können nur beten, Herr, bewahre uns davor, lass uns wirklich so werden, dass wir auf dich hören, zur Not alles über Bord werfen, was wir bisher gedacht haben. Und dann sagt er doch noch, wer er ist, und er sattelt dann noch einen drauf, aber von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Und da bezieht er sich auf das eingangs zitierte Wort aus dem Propheten Daniel. Und dieser Menschensohn wird Kraft haben und Macht haben, von Ewigkeit zu Ewigkeit wird dort geschaut. Und der bin ich. Und ihr wollt mich verhören? Und dann sprachen sie, bist du Gottes Sohn? Und er sagt, ihr sagt es, ich bin es. Und daraufhin verurteilen sie ihn. Möge uns Gott davor echt bewahren. Möge er uns ein Herz schenken, das wirklich die Fähigkeit hat, das eigene über Bord zu werfen und neu auf ihn zu hören. Denn die angemessene Haltung gegenüber diesem Sohn Gottes ist nicht, ihn zu verhören, sondern auf ihn zu hören, ihn zu ehren, ihn zu lieben. So soll am Schluss dieser Dreiklang das letzte Wort haben. Jesus, geliebt, geehrt, gehört. Herr, das wollen wir. Lasst uns beten. Herr, so sind wir da und wir wollen nicht nur über dich nachdenken, sondern jetzt zu dir kommen und wollen sagen, Herr, schenke es doch, dass wir dich lieben wie Petrus und wir dürfen gerne durchs Scheitern gehen. Und wir wollen dich anbeten, dich ehren und auf dich hören. Und wir wollen das noch weiter tun mit dem Lied, von dem ich jetzt bitte, dass sie es innerlich mitgehen und mitsingen und mitbeten.